Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Lage ist verzweifelt. Also viele Menschen möchten immer noch fliehen, gerade die, die halt Töchter haben, die in ein bestimmtes Alter kommen, weil diese Mädchen halt nicht mehr zur Schule gehen können, keine Perspektive auf eine Arbeit haben.
Wir hören da Stefan Recker, den Leiter von Caritas International, über die Lage in Afghanistan.
Also ich habe von Kollegen gehört, dass ihre Kinder, gerade ihre Töchter halt Selbstmordversuche gemacht haben, Selbstmorddrohungen, ja. Also das sind schon dramatische Geschichten, die man so hört.
Vor genau 2 Jahren haben die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen. Wie sieht es da jetzt aus? Wie leben die Menschen da? Frauen, Männer, Kinder? Und was könnte die Zukunft bringen? Ist gleich unser erstes Thema. Außerdem eine abgebrochene Reise von Außenministerin Annalena Baerbock. Grund dafür ein Regierungsflugzeug, das nicht mehr fliegen kann. Wieso kommt es immer wieder zu solchen Pannen? Und sind solche Politikerinnenreisen eigentlich noch nötig? Habe ich unseren Hauptstadtkorrespondenten Stefan Detjen gefragt. Seine Antwort in Teil 2, heute an diesem 15. August. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Es waren chaotische Bilder vor 2 Jahren. 15. August 2021. Die Taliban waren im Machtzentrum in Kabul angekommen. Es war der finale Moment der Machtübernahme. Und viele wollten damals nur eins: ganz schnell raus. Da sah man am Flughafen Kabul Eltern, die ihre Kinder über den Zaun reichen, und Männer, die auf Flugzeuge steigen, um fliehen zu können, und die dann in den sicheren Tod stürzen. Jetzt, 2 Jahre später, ist Ruhe eingekehrt in Afghanistan, aber es ist keine lebenswerte Ruhe. Unser Korrespondent Peter Hornung hat mir vorhin erklärt, was die größte Veränderung ist in Afghanistan.
Ich glaube, die größte Veränderung ist tatsächlich, dass die Menschenrechte so eingeschränkt wurden, dass die Zivilgesellschaft Afghanistans zerstört wurde, dass die Rechte der Frauen vor allen Dingen eingeschränkt wurden, so dass man eigentlich heute sagen kann, es gibt kein Land auf der Erde, das so frauenfeindlich ist wie dieses Regime, dieses Emirat Afghanistan.
Wir hören das ja immer wieder, haben es gerade auch eben in einem O-Ton gehört, die Lage der Frauen, die bestürzende Lage der Frauen in dem Land. Könntest du uns das mal vielleicht als Beispiel schildern? Was ist heute der Unterschied? Eine Frau, die heute in Afghanistan lebt, möglicherweise Anfang 20, im Vergleich zu genau dieser Frau, die möglicherweise vor 2,5 Jahren noch studiert hat. Was hat sich in ihrem Leben geändert?
Es hat sich eigentlich alles geändert. Die Frau vor 2 Jahren, die war draußen, die hat sich mit Freundinnen getroffen, die ist in Parks gegangen, die hat Sport gemacht, die hat angefangen zu studieren, die war unterwegs, die hat an gesellschaftlichen Aktivitäten teilgenommen. Die hatte ein Leben und die hatte eine Zukunft. Heute, junge Frauen, die studieren wollen, die können das nicht. Es sind ja schon ältere Mädchen gar nicht mehr, die dürfen gar nicht mehr in die Schule in den meisten Orten in Afghanistan. Frauen, die arbeiten wollen, die können nicht weg aus dem Haus, ja, die arbeiten höchstens von zu Hause. Sie dürfen nicht mehr in Parks, sie dürfen nicht mehr in Sportstudios. In Kandahar hieß es sogar, Frauen dürfen nicht mal mehr auf Friedhöfe, ja. Schönheitssalons sind geschlossen, ja. Es gibt auch keine Hausbesuche der Angestellten dort. Auch das ist verboten. Ja. Gleichzeitig ist es so, dass eine Frau vor 2 Jahren, eine junge Frau, noch ihr Gesicht zeigen konnte auf der Straße. Inzwischen gibt es eine Pflicht, das Gesicht zu verhüllen, und praktisch gibt es auch eine Burka-Pflicht. Und sie dürfen auch nicht mehr reisen ohne einen männlichen Aufpasser. Auch das ist verboten, eben alleine rumzureisen. Und wenn sie dagegen verstoßen, dann werden sie geschlagen und dann werden sie eingesperrt.
Und was sagen die Männer dazu in Afghanistan?
Das ist ganz schwierig. Also wenn ich mit Männern dort rede, dann treffe ich schon viele, die sagen, das darf nicht so sein und das muss anders sein. Ich rede mit Vätern, die sagen, das ist kein Land mehr für meine Tochter, für meine Töchter. Wir müssen hier weg, wir müssen dieses Land verlassen, weil ich möchte, dass meine Töchter, meine Mädchen auch eine Zukunft haben, und die haben sie hier nicht. Aber es gibt auch Frauen, die sagen, auch junge Frauen, verheiratete Frauen, die sagen, ich würde mir mehr Unterstützung von meinem Mann erwarten. Ja? Der nimmt das alles so hin, was mit mir geschieht, der nimmt diese Einschränkungen hin. Vielleicht profitiert er sogar so ein bisschen davon. Vielleicht sieht er seine Frau dann nicht mehr als Konkurrenz, auch im Beruf. Also das ist schon sehr unterschiedlich, und da tun sich dann auch innerhalb von jungen Ehen wirklich Gräben auf.
bei so viel Ungerechtigkeit, bei so viel Unterdrückung, könnte man ja eigentlich davon ausgehen, da muss sich irgendetwas formieren, wie so eine Widerstandsbewegung oder sowas oder ein Volksaufstand, Widerstandsgruppen. Ist von sowas in Afghanistan irgendwas zu spüren?
Nicht wirklich. Also es gibt keinen großen organisierten Widerstand in Afghanistan. Es gibt in einzelnen Regionen noch Widerstandsgruppen. Es gibt noch alte Kämpfer der früheren Republik. Es gibt da Widerstandsgruppen, die vielleicht mal auch in sozialen Medien doch einigermaßen Lärm machen, aber praktisch können die nichts ausrichten. Im ganzen Land hat sich auch so eine Lethargie breit gemacht. Die Leute nehmen das hin, die Leute wissen auch, es gibt eigentlich nicht den weißen Ritter, der irgendwann mal kommt. Die wollen den auch nicht, die wollen keine Intervention von außen mehr. Die Leute haben auch genug von ausländischen Truppen. Also das heißt, es ist auch so eine Müdigkeit einfach von diesen letzten 20 Jahren, die in vieler Hinsicht für viele Menschen gut waren und eine Zukunft verheißen haben, aber für viele Menschen auch ja, schwierig waren, weil sie eben immer das Gefühl hatten, ein besetztes Land zu sein. Und in dem Ganzen, da findet sich kein Widerstand. Es gibt Proteste, es gibt auch Proteste junger Frauen. Aber wenn man genau hinschaut, dann ist das wirklich nur vereinzelt. Das ist keine große Bewegung, die irgendwas ausrichten könnte.
Das heißt, die Taliban haben eigentlich eine Menge Unterstützung im Land.
Also ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass die Taliban bei freien Wahlen hier verlieren würden in Afghanistan. Ich glaube, sie haben eine breite Unterstützung, die ist auf dem Land größer als in der Stadt. Aber man muss ja auch sehen, viele Leute, die gegen die Taliban sind, haben das Land verlassen. 1,6 Millionen Menschen sind seit 2021 aus Afghanistan raus. Und das waren ja alles Taliban-Gegner. Das war ein großer Braindrain. Also Intellektuelle sind gegangen, Künstler sind gegangen, Schriftsteller sind gegangen, Hochqualifizierte sind gegangen, Ärztinnen und Ärzte, alle weg. Und gleichzeitig ist es eben so, dass die, die da bleiben, sich dann irgendwie arrangieren müssen. Also ich glaube schon, dass die Taliban, und das ist natürlich bitter, das zu sagen, aber dass die Taliban in Afghanistan immer noch viel Unterstützung haben.
Liegt das möglicherweise auch daran, dass es inzwischen relativ sicher ist in Afghanistan im Vergleich zu vor etwas mehr als 2 Jahren?
Ja, das höre ich immer wieder und das ist etwas, was so als große Errungenschaft präsentiert wird von den Taliban. Aber für mich ist das nur zynisch. Das ist blanker Zynismus, weil die Anschläge, die verübt wurden vorm August 2021, das waren Anschläge, die verübt wurden vor allen Dingen von Taliban. Und die regieren jetzt dieses Land, die stehen jetzt da auf der Straße, machen ihre Checkpoints und die sitzen in den Ministerien und überall. Also insofern ist es natürlich wohlfeil zu sagen, es ist viel sicherer geworden. Es gibt darüber hinaus immer noch Anschläge der IS, provoziert die Taliban. Es gab ganz schlimme Anschläge auch. Ich bin beim letzten Mal gerade einem auch entgangen. Ich war an einem Tag mittags in dem Ministerium und am nächsten Tag um die gleiche Zeit vor diesem Ministerium gab es einen schweren Selbstmordanschlag. Also das ist immer noch präsent und die Sicherheitslage ist etwas, die immer noch also durchaus prekärer ist. Und Afghanistan, muss man sagen, ist da wirklich nicht die Schweiz.
Peter, vielleicht könntest du uns da kurz aus deinem Alltag als Journalist mal berichten. Du beobachtest ja Afghanistan, so wie jetzt auch, von Neu-Delhi aus, reist aber selbst ab und zu dahin. Wenn du dort unterwegs bist, wie machst du das dann? Musst du diese Reise genau und minutiös planen oder kann man da quasi reisen, indem man sich einen Bus irgendwo hinnimmt oder ein Auto mietet und losfährt?
Also es hat sich in jüngster Zeit geändert. Ich hatte vergangenes Jahr eine einjährige Arbeitsgenehmigung bekommen. Ich hatte gleichzeitig ein einjähriges Visum für Afghanistan. Das Visum bekomme ich hier von der Botschaft Afghanistans in Neu-Delhi. Das ist aber eine Botschaft der alten Republik. Da sitzen die Vertreter der alten Regierung sozusagen, der alten Republik, Diplomaten dieses Landes, das es eigentlich gar nicht mehr gibt. Die geben mir ganz leicht ein Visum. Das würden wir jetzt auch noch geben. Die Arbeitsgenehmigung habe ich von den Taliban bekommen. Die war auf ein Jahr ausgestellt, die ist Ende Januar ausgelaufen. Seither war ich nicht mehr dort. Und Kolleginnen und Kollegen, die eine neue Arbeitsgenehmigung beantragt haben, haben die nicht mehr bekommen. Ich habe es seither nicht mehr versucht. Ich werde es jetzt als nächster versuchen. Der Hintergrund ist der, jetzt sagen die Taliban, ihr reist nicht einfach in das Land und kriegt dann von uns eine Arbeitsgenehmigung, sondern erst fragt ihr uns und dann erteilen wir die Arbeitsgenehmigung oder nicht? Und inzwischen ist es eben so, dass sie da sehr, sehr genau hinschauen, wie man berichtet hat. Und wenn man zu kritisch war, dann kommt man nicht mehr ins Land rein. Das heißt, das wird immer, immer schwieriger. Und auch bei meinem letzten Besuch war es auch schon so, in dem Moment, wo wir in eine andere Provinz gefahren sind, aus Kabul raus, brauchten wir eine Genehmigung. Und noch eine Genehmigung, noch eine Genehmigung. Das wird also immer schwieriger.
Und wenn du nicht mehr nach Afghanistan reisen kannst, wie bekommst du als Journalist deine Informationen?
Ich habe ganz viele Kontakte nach Afghanistan. Ich habe viele Menschen kennengelernt, auch Journalisten, Journalistinnen. Ich schreibe mir regelmäßig mit der Lehrerin einer Untergrundschule. Das heißt, es sind alles Leute, von denen ich Informationen bekomme. Gleichzeitig gibt es einige Medien in Afghanistan, Tolo News zum Beispiel, der größte Nachrichtensender. Der ist zwar ziemlich beschnitten, die sind auch sehr vorsichtig geworden, sagen die mir immer, weil die Taliban natürlich jeden zweiten Tag vor der Tür stehen. Aber die berichten trotzdem noch manchmal doch relativ offen über das, was da geschieht. Und diese ganzen Quellen sind wichtig für mich, um Informationen zu bekommen. Und wir haben auch selbst noch Leute dort, die für uns arbeiten, die für uns Bilder liefern, die für uns Töne liefern und die uns Informationen liefern.
Du hast von der Untergrundschule erzählt. Erklär uns das. Wie arbeitet die?
Das ist eine Schule in einem Haus irgendwo in Kabul. Die haben jetzt, ich weiß nicht wie viele Schüler, 100, 150 verschiedene Altersstufen, auch ältere Mädchen, die sonst nicht unterrichtet werden dürften. Das ist eine private Initiative einer Lehrerin, die auch unterstützt wird von Spendern eben. Die hat dieses Haus gemietet, da kommen die Kinder in Schichten sozusagen den ganzen Tag. Es gibt mehrere Lehrer, das wird von dieser Frau betrieben. Die ist quasi so der Kern des Ganzen, der Antrieb des Ganzen und es funktioniert irgendwie schon eine ganze Weile. Aber auch da ist es einfach so, es kann heute Nachmittag irgendwie ein Talib vor der Tür stehen und sagen, das hat jetzt ein Ende. Das ist immer die Gefahr dabei.
Peter, dann interessiert mich noch die generelle wirtschaftliche Lage im Land. Wie sieht das aus für die Afghaninnen und Afghanen, die normale Bevölkerung? Wie kommt die über die Runden?
Die kommt mehr schlecht als recht über die Runden. Also 2/3 der Afghaninnen und Afghanen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das sind gut 28 Millionen Menschen. 6 Millionen Menschen hungern oder sind zumindest unterernährt. Das heißt, das sind alleine schon Zahlen, die zeigen, wie groß die Not ist in Afghanistan. Es kommt noch humanitäre Hilfe ins Land, ja, die wird aber weniger. Die Organisationen, die die leisten, internationale Hilfsorganisationen, die klagen auch, dass die Geldgeber da immer zurückhaltender sind, weil die auch Angst haben, dass das Geld eben in die falschen Kanäle geht. Und das wirkt sich bei den Menschen aus. Was es nicht mehr gibt, sind so Bildungsprojekte, die es lange Zeit gab, Projekte, wo Frauen sehr wichtig sind, weil die gar nicht mehr für internationale Hilfsorganisationen arbeiten dürfen. Das sind alles Dinge, die die Hilfe einschränken. Das heißt also, in Afghanistan sind die Menschen ja mit ihrer Zukunft beschäftigt, aber am meisten beschäftigt sie eigentlich, wie sie den nächsten Tag noch überleben können, was sie essen können, wie sie überleben können, wie sie das bekommen, was die Familie braucht.
Und was würdest du sagen mit deinem Blick auf dieses Land und trotzdem diesem Blick auch mit etwas Distanz. Wie sollte Deutschland, wie sollten westliche Länder mit diesem Regime jetzt umgehen? Sollte man Afghanistan weiter isolieren oder gerade auch, wenn man an die Menschen dort denkt, möglicherweise wieder drüber nachdenken, stärker mit dem Land zusammenzuarbeiten?
Das ist eine extrem schwierige Frage. Und es gibt Dinge, die für das eine sprechen und für das andere. Was man auf jeden Fall machen muss, denke ich, weiter Gesprächskanäle mit den Taliban offen zu halten, mit denen zu sprechen, Kontakt zu haben. Was man weiterhin machen muss, ist den Menschen humanitär zu helfen. Die müssen irgendwie überleben. Die kann man nicht einfach alleine lassen. Aber schon da gibt es viele Schwierigkeiten bei den Gesprächen mit den Taliban. Mit wem spricht man denn da? Man spricht mit den Gemäßigten in Kabul, mit dem eigentlichen Machtzentrum, mit dem Emir in Kandahar, gibt es meines Wissens keine Kontakte. Das ist das Machtzentrum, wo die ganzen Edikte herkommen, wo die ganzen Erlasse herkommen, wo die ganzen Einschränkungen herkommen. Das ist aber jemand, der nicht mit den Ausländern spricht, der nicht mit den Westlern spricht, mit der internationalen Gemeinschaft. Der hat höchstens noch Kontakte in arabische Staaten, in Golfstaaten. Das ist extrem schwierig. Das heißt, man hat da gar keinen guten Gesprächskanal, wenn man mal ehrlich ist. Und das sind alles Schwierigkeiten, die man hat. Also insofern, man wird sprechen müssen, man wird helfen müssen, aber es wird schwer sein auf lange Zeit.
Und warum ist das so schwierig mit dem Emir von Kandahar?
Der will nicht sprechen. Der will keinen Kontakt. Das ist jemand, der hat, man kann sich das nur vorstellen. Ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ich würde gern mit ihm sprechen. Ich würde ihn gerne treffen, aber der trifft niemanden. Der trifft keinen Ausländer und schon gar keinen ausländischen Journalisten, aber auch keine Diplomaten oder so. Die haben keine Kontakte. Der will keinen Kontakt. Das ist eine Gruppe von Hardlinern, die so Hardliner sind, wie man sich nur vorstellen kann. Die haben ein klares Staatsbild vor Augen. Die haben einen Gottesstaat vor Augen, einen totalitären Gottesstaat, der von der Ideologie beherrscht wird, von einer radikalen, der radikalsten Auslegung des Islam. Und das sind Leute, die wollen sich überhaupt nicht reinreden lassen vom Ausland. Und deshalb, denke ich, haben sie keine Kontakte. Aber sie haben es nie erklärt, warum sie die nicht haben, muss man dazu sagen.
Also wenn du das so erklärst, dann traue ich mich gar nicht, nach deiner Sicht auf die Zukunft für Afghanistan zu fragen. Muss es aber natürlich trotzdem machen. Wie siehst du das? Schwarz?
Schwarz, ja. Sehr dunkel. Ich sehe im Augenblick keine Hoffnung. Ich sehe nicht, dass Gemäßigte irgendwie mal die Oberhand bekämen. Ich sehe nicht, dass die irgendwie mal was zu sagen hätten. Ich sehe nicht, dass die irgendwie auch mal einen Fuß auf den Boden bekommen und dass die Menschenrechte irgendwie auch für die Frauen wieder gewährt würden. Das ist extrem schwierig. Und insofern weiß ich nicht, wohin dieses Land geht. Ich weiß nur, dass wir es nicht total aufgeben dürfen.
Afghanistan, Kabul, 2 Jahre nach der Machtübernahme der Taliban. Peter Hornung, danke dir für deine Einschätzung.
Sehr gerne.
Nach wiederholten Pannen an ihrem Regierungsflugzeug bricht Bundesaußenministerin Baerbock ihre Reise in die Pazifikregion ab. Die Grünen-Politikerin erklärte, leider sei es logisch.
Das war in der vergangenen Nacht das ziemlich schnelle Ende einer lange geplanten Reise. Annalena Baerbock wollte eigentlich in die Pazifikregion fliegen, Australien, Neuseeland und angrenzende Inseln. Aber ihr Regierungsflieger, der wollte nicht. Deshalb ist sie nicht über Abu Dhabi hinausgekommen. Viele Fragen stellen sich da. Ich habe mich also mit Stefan Dethchen in unserem Hauptstadtstudio verabredet. Hallo Stefan.
Hallo Tobias.
Stefan, normalerweise bist du ja bei solchen Flügen mit der Außenministerin auch immer dabei. Warum warst du jetzt diesmal nicht mit dem Flugzeug?
Das hat ganz profane Gründe. Wir reisen ja auch nicht bei jeder Reise einer Ministerin oder eines Ministers mit. Wir gucken da auch, wie politisch interessant ist so eine Reise. Und gerade in dem Sommer, jetzt nachdem wir am Anfang des Jahres sehr viel gereist sind, habe ich auch auf den Etat geschaut. Und diese Reise nach Australien, Neuseeland und auf die Fidschi-Inseln war nicht nur sehr lange, sondern sie war auch sehr teuer. Und deshalb hatte ich entschieden, dass ich da nicht mitfahre. Und insofern bin ich heute eigentlich ganz froh, dass ich jetzt in Berlin bin, denn viel verpasst habe ich dann nicht.
Du sagst sehr teuer, das heißt, das Bundesaußenministerium zum Beispiel, das stellt euch das in Rechnung, wenn ihr da als Journalisten mitfliegt.
Ja, wir zahlen nach einem ganz bestimmten Schlüssel, werden da die Flüge in Rechnung gestellt und dann natürlich Hotelkosten. Und insofern schauen wir da auch eben tatsächlich auf die Kosten und unseren nicht endlosen Reiseetat.
Okay, dann lass uns auf diese missglückte, abgebrochene Reise schauen. Was genau ist da passiert?
Also das hat sich ja nun auch aus der Ferne ganz gut erschlossen. Da waren einige Kolleginnen und Kollegen dabei, die darüber berichtet haben. Annalena Baerbock musste auf dem Weg in die australische Hauptstadt Canberra einen Tankstopp machen. Das hat sie in Abu Dhabi gemacht, am Golf. Und schon gestern Nacht, als der Regierungsflieger da zum ersten Mal abheben wollte, musste der wieder umdrehen, musste über dem Golf Sprit ablassen, um das Landegewicht zu verringern. Dann haben Techniker versucht, den Schaden an den Landeklappen zu beheben. Man hat dann offenbar einen Testflug gemacht und gefunden, das Flugzeug funktioniert wieder. Dann ist Annalena Baerbock in der Nacht, 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit, 1 Uhr nach Ortszeit war das, ist sie zum zweiten Mal gestartet und kurz nach dem Start hat man dann festgestellt, das gleiche Problem ist wieder aufgetreten. Wenn ich es richtig verstanden habe, ließen sich die Landeklappen nicht richtig ausfahren. Das Flugzeug konnte nicht die volle Reisegeschwindigkeit erreichen, konnte auch nicht richtig in die Höhe steigen. Ist also wieder Schleifen über dem Golf gedreht, hat wieder Sprit abgelassen und ist dann erneut gelandet. Dann hat man versucht, zunächst die Reise mit Linienflügen fortzusetzen. Das ist auch nicht ganz einfach und hat dann am Morgen entschieden, das geht alles nicht. Die komplette Reise fällt aus, wird abgebrochen.
Und kannst du vielleicht das mal kurz erklären? Warum kann die Ministerin dann keinen Linienflug nehmen? Ich meine, es gibt ja jede Menge Leute, die gestern oder heute nach Australien fliegen, auch in durchaus guten Flugzeugen, auch erste Klasse. Da müsste es doch eine Möglichkeit geben.
Ja. Naja, so wie ich das verstehe, jetzt von hier aus hat man das geprüft. Es gab eben zunächst Meldungen, dass man das versuche. Und dann muss man natürlich sehen, das ist ja nicht nur allein die Ministerin, das ist nicht nur eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher, der da mitfliegt, sondern das ist eine Delegation, das sind mehr als ein Dutzend, gleich 20 Leute, die da transportiert werden müssen. Und dann ging diese Reise ja nicht nur nach Australien, sondern jeden Tag hat man da Weiterflüge gehabt, zunächst von Canberra nach Sydney, dann nach Auckland, Neuseeland, dann auf die Fidschi-Inseln, dann wieder zurück. Also das ist eine sehr komplizierte Reiselogistik für eine große Gruppe, selbst wenn man sich entscheiden würde, die mitreisenden Journalistinnen oder Journalisten zurückzulassen. Und das hat offenbar nicht funktioniert.
Was bedeutet das jetzt für die Außenministerin, für Annalena Baerbock, die Grünen-Politikerin?
Ja, ich glaube, man muss Annalena Baerbock kennen. Und ich glaube, jeder, der so ein Bild von ihr hat, weiß, dass das eine Politikerin ist, die sich sehr bedacht ins Bild setzt, auch bei diesen Reisen. Das erleben wir als Journalistinnen und Journalisten immer wieder. Da wird sehr sorgfältig drauf ausgewählt, wo kann man die Ministerin fotografieren. Da werden Punkte definiert, auf denen die Fotografinnen und Fotografen stehen. Da werden Termine gemacht, die in unterschiedlicher Weise pittoresk sind. Also auch Bildbotschaften werden da sehr, sehr gezielt vermittelt. Und wenn man heute die Zeitungen aufschlägt, dann sieht man auf einer ganzen Reihe großer Tageszeitungen der FAZ, der Bild-Zeitung auf der Seite 1 einen Blick aus dem Flugzeug der Bundesaußenministerin, wo man sieht, wie da unter der Tragfläche Sprit abgelassen wird. Also 80 Tonnen Sprit musste man da ablassen über dem Golf, um das Landegewicht zu reduzieren, sodass man sicher landen konnte und das nicht nur einmal, sondern zweimal. Also das ist das Bild, das jetzt von dieser Reise übrig bleibt und in Kenntnis von Annalena Baerbock weiß ich, wie verheerend sie schon das findet, ganz abgesehen davon, dass dann nun natürlich auf dieser Reise eine ganze Menge Termine ausfallen.
Vielleicht kannst du das auch erklären. Was verpasst die Ministerin da jetzt?
Ja, das ist ein langes Reiseprogramm gewesen. Jetzt heute sollte sie eigentlich in Canberra sein. Da stand als erstes ein Termin auf der Agenda, bei dem Kulturgüter, Objekte aus deutschen Sammlungen, Objekte von australischen Ureinwohnern zurückgegeben werden sollten. Also das Thema Kunst- und Kulturgutrestitution, das wollte Annalena Baerbock persönlich machen. Dann stand ein Besuch bei einer Firma an, dann sollte es weitergehen nach Sydney. Da sollen dann die eigentlichen politischen Gespräche stattfinden mit der australischen Außenministerin, ein Besuch bei der australischen Marine, also das Thema Sicherheit im pazifischen Raum, ganz wichtiges politisches Thema. Das ist auch das, was mich am meisten interessiert hatte, wo ich auch überlegt habe, also das ist jetzt doch im Augenblick sehr wichtig, diese Fragen, das Verhältnis Australiens zu China, die Sicherheitspartnerschaften, die sich da in der Region ergeben, das ist schon bedeutsam. Aber dann gab es eben auch noch eine Menge andere Termine, wo ich dachte, naja, also so politisch gewichtig sind die jetzt nicht. Da ging es um eine Botschaftseröffnung in Neuseeland, da ging es um einen Besuch auf den Fidschi-Inseln, das ist so ein klimapolitisches Signal und dann auch das wurde uns gleich schon bei der Ankündigung der Reise mitgeteilt, wollte die Außenministerin bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft das Halbfinale besuchen und das hat man geplant zu einem Zeitpunkt, als man jedenfalls noch hoffte, dass die deutsche Außenministerin da ein deutsches Team sehen werde. Das hätte natürlich auch schöne Bilder gegeben, aber da gab es ja dann noch auf einem anderen Feld eine sportliche Panne.
Okay. Und das jetzt war ja nicht die erste Panne mit einem Regierungsflugzeug auf einer deutschen Ministerreise. Das bringt mich zu der Frage, was das eigentlich für Flugzeuge sind, mit denen die Politikerinnen und Politiker da unterwegs sind.
Ja, das sind die Flugzeuge der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Das ist eine Einheit der Luftwaffe, die dafür zuständig ist, Regierungsmitglieder, hochrangige Politikerinnen und Politiker zu transportieren. Und die haben eine ganzen Hangar voller Flugzeuge. Das geht von Hubschraubern über kleinere Passagierflugzeuge bis hin zu diesen großen Langstreckenfliegern, mit denen dann die Ministerin oder der Kanzler und andere ins außereuropäische Ausland landen. Und da ist es ganz interessant, da gibt es drei Flugzeuge vom Typ Airbus A340. Mit so einem ist Annalena Baerbock jetzt unterwegs gewesen. Und gerade dieses Flugzeug ist nun schon ein paar Mal in den Schlagzeilen gewesen. Da gab es 2018 mal einen Vorfall, wo damals die Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem G20-Gipfel nach Argentinien reisen wollte. Der eine oder der andere erinnert sich vielleicht dran. Und da ist auf dem Flug die komplette Funk- oder ein wesentlicher Teil der Funktechnik ausgefallen. Und die mussten zurückfliegen. Das war wohl gar nicht ganz ungefährlich. Hat Schlagzeilen gemacht. In einem ähnlichen Zeitraum hat der damalige Bundesfinanzminister Olaf Scholz, war das, im gleichen Flugzeug eine Reise nach Indonesien im Linienjet zurückmachen müssen, weil sich in dieses Flugzeug Nagetiere eingeschlichen hat. Man hat da also, ich weiß nicht, Mäuse oder Ratten oder sowas gefunden und hatte die Sorge, dass die sich an den Kabeln zu schaffen machen. Also blieb der Flieger da stehen. Da sieht man also, es sind ganz unterschiedliche Gründe. Jetzt ging es offenbar um diese Landeklappen und ich bin kein Luftfahrtexperte. Ich nehme wahr, es gibt jetzt vereinzelte Stimmen, die sagen, das lag vielleicht doch am Alter des Flugzeuges. Das ist, glaube ich, 24 Jahre, jedenfalls über 20 Jahre alt. Die Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums hat uns gestern nach dem ersten abgebrochenen Flug erklärt, solche Flugzeuge, die altern eigentlich nicht wirklich, wenn die gut gewartet sind, dann spielt das eigentlich keine Rolle. Nicht ganz uninteressant ist aber, dass dieses Flugzeug jedenfalls bei der Luftwaffe kurz vor der Ausmusterung stand, denn es gibt schon neuere Flugzeuge vom Typ Airbus A350. Und auch dieses Flugzeug soll in wenigen Wochen, dieser A340, mit dem Baerbock unterwegs ist, soll in wenigen Wochen ersetzt werden durch einen solchen weiteren neuen A350. Da wäre das vielleicht nicht passiert. Nicht zuletzt deswegen, weil dieser A350 eine größere Reichweite hat und ohne Tankstopp bis nach Australien gekommen wäre.
Stefan, wenn die dann dieses bessere Flugzeug schon haben, warum haben sie das dann jetzt nicht benutzt für die Reise mit Annalena Baerbock?
Ja, das ist eine gute Frage, die kann ich auch nicht beantworten. Ich weiß nur, es gibt eine Richtlinie für die Nutzung dieser Flugbereitschaft. Da ist erklärt, wer das alles benutzen darf, zu welchen Konditionen. Und daraus wird eine Rangfolge abgeleitet und wer sozusagen den ersten Zugriff auf diese Flugzeuge hat. Und da stehen an der Spitze die Spitzen der obersten Verfassungsorgane. Der Bundespräsident, die Bundestagspräsidentin, der Bundeskanzler, der Bundesratspräsident, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Die haben also den ersten Zugriff. Und es wird immer wieder mal gesagt, naja, für die hält man auch Flugzeuge bereit. Nach meiner Kenntnis ist zurzeit niemand mit den beiden vorhandenen A350 unterwegs. So, dass es schon sein kann, dass jetzt politisch die Frage aufkommt, wer hat denn entschieden, dass Baerbock jetzt für diese Reise, für die der neue A350 möglicherweise viel besser geeignet wäre? Wer hat das entschieden, dass die das alte Ding mit Zwischenlandungserfordernis nehmen muss? Und diese Rangfolge, das habe ich auch bei früheren Reisen schon erlebt, die kann auch schon mal dazu führen, dass sich auch Baerbock geärgert hat. Ich erinnere mich an einen Flug in die USA, wo sie keinen Langstreckenjet bekommen hat und wir dann eine Zwischenlandung in Island machen mussten mit einem Airbus A321 heißen die, also so ein Flugzeug, das man eigentlich kennt für innereuropäische Flüge. Also auch da musste man einen Tankstopp machen, dauert wieder 2 oder 3 Stunden, bis das aufgetakt sind, alle ausgestiegen sind, alle wieder eingestiegen sind. Und da wurde auch gefragt, hätte es da nicht einen anderen gegeben? Und dann kommt der Hinweis, naja, die Außenministerin steht da eben nicht ganz oben auf der Hierarchie. Würde mich nicht wundern, wenn da zumindest hinter den Kulissen jetzt nochmal diskutiert wird.
Stefan, ich bin mir sicher, dass sich an diesem Punkt jetzt viele Menschen wieder die Frage stellen, sind solche Politikerflugreisen mit diesen riesigen Delegationen, sind die eigentlich noch zeitgemäß und sind die nötig? Wie ist da deine Sicht?
Ja, wir diskutieren da auch manchmal drüber, haben das neulich auch in unserem Politik-Podcast getan. In der Tat, man kann sagen, diese Reisen oder eine bestimmte Form oder ein bestimmter Bestandteil dieser Reisen kommt aus einer vergangenen Epoche, einer ganz anderen Diplomatie. Man muss sich das vorstellen, früher zu Zeiten von Helmut Kohl, Helmut Schmidt, Willy Brandt, da dauerten solche Reisen in der Regel, wenn es ins außereuropäische Ausland ging, dauerten die immer über eine Woche. Da gab es Reisen von Bundespräsidenten früher mit Ruhetagen dann dazwischen, wo dann die ganze Delegation irgendwo einen Tag sich in einem Hotel entspannt hat und man dann über 10 Tage durch Afrika oder Asien reiste. Das ist heute alles anders. Heute sind solche Reisen enorm dicht gedrängt, sehr anstrengend. Auch für uns Journalisten, wir kriegen da sehr, sehr wenig Schlaf. Wenn die Ministerin im Bett liegt, dann sitzen wir häufig noch da und machen unsere Berichte für den Deutschlandfunk oder schreiben für die Zeitung. Und dann geht's am nächsten Morgen auch für die Pressedelegation meistens schon früher los als für die Ministerin. Also das sind keine Vergnügungsreisen, sie sind sehr dicht. Macht es Sinn? Es gibt diese politischen Elemente von Beziehungspflege, wo es auch darum geht, persönliche Vertrauensverhältnisse aufzubauen. Und gerade in dieser Zeit wird immer wieder betont, wie wichtig das ist, dass man sich persönlich vertrauen kann oder dass man persönlich um Vertrauen wirbt. Etwa jetzt bei den vielen Reisen, die deutsche Politikerinnen und Politiker in die Länder des sogenannten globalen Südens macht. Da geht es auch darum, Wertschätzung auszudrücken. Dann gibt es aber auch diese Teile, und das gehört da auch zum Bestandteil dieser Pazifikreise von Annalena Baerbock jetzt, wo man sich natürlich fragen kann, also ist das wichtig, dass das die Bundesaußenministerin ist, die jetzt zum Auftakt der Reise Kulturgüter an eine australische Institution zurückgibt, Kulturgüter von australischen Ureinwohnern, die in Deutschland aufbewahrt werden, hätte vielleicht auch ein Botschafter machen können. Die Reise auf die Fidschi-Inseln, wo es dann auch um Klimawandel geht, da wird dann Annalena Baerbock, hätte da sicherlich Bilder gemacht am Meeresstrand und darauf hingewiesen, das sind Regionen, die sind vom Anstieg der Meeresspiegel bedroht. Sie hat das früher schon mal gemacht, kann man darüber diskutieren. Muss sie da extra hinfliegen? Sie selber hat in diesem Fall zum Beispiel immer wieder Bezug drauf genommen, hat gesagt, ich war da vor Ort, ich habe mit Leuten gesprochen, deren Dörfer davon bedroht sind, wenn der Meeresspiegel um einen halben oder einen ganzen Meter ansteigt. Ich kenne diese Nöte und das prägt mein politisches Handeln. Also, ich glaube, da kann sich jede und jeder eine ganz eigene Meinung bilden, wie wichtig und bedeutsam solche Reisen in diesen Teilen sind.
Stefan, dann danke ich dir vielmals, dass du uns das hier erklärt hast mit diesem Pannenflug von Annalena Baerbock, den möglichen Folgen und einigen Gedanken, die man sich da auch noch über solche Reisen machen kann. Danke dir, Stefan.
Danke, Tobias. Tschüss.
Der Pannenflug der Außenministerin. Und ein O-Ton ist uns da noch aufgefallen, den wollen wir hier gerne noch unterbringen. Und zwar hören wir den Flugkommandanten in Baerbocks Regierungs-Airbus.
Wir haben mit Testpiloten von Lufthansa gesprochen. Dieser Fehler existiert so nicht.
Dieser Fehler existiert so nicht. Würde ich auch manchmal gerne sagen. Das war der Tag an diesem 15. August 2023. Im Team waren heute Finn Starken, Jörg Paffrath und Tobias Armbruster. Wir sagen bis morgen. Ab 17 Uhr gibt es die nächste Episode. Danke und ciao.